Heute haben wir einen Kneiper zu Gast, also ein Typ, der quasi aufgrund seines Namens eindeutig der Wirtshausszene zuzuschreiben ist. Angeblich kann er auch richtig viele Tore schießen und er soll unfassbar nett sein. Und darüber reden wir jetzt.
Musste machen. Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste du machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Amateurfußball in seiner schönsten Form wird hier besprochen. Und zwar versuchen wir das im Champions League-Style. Wir scheitern selten. Wir sind Danny Pieler. Hallo Danny.
Hi Stefan.
Oh, du hast dich mal endlich auf die richtige Größe gebracht. Und mein Name ist Stefan Michme. Immer donnerstags, zweimal in der Woche sind wir hier unterwegs im Sinne des Amateurfußballs. Immer donnerstags haben wir Gäste da. Und heute ist es der von mir aus der Wirtshausszene zu stammende Erik Krogmann. Hallo Erik.
Schönen guten Tag, hallo.
Das war kein dummer Witz, sondern ich habe es nachrecherchiert, deine Namensforschung. Theoretisch musst du Familienwurzeln irgendwo in Norddeutschland haben, Bremerhaven, Bremen. Da kommt der Name Krogmann her. Krog heißt so viel wie Wirtshausbesitzer und Mann ist dann halt quasi der Typ, der es wirklich hat. Also Krog heißt Wirtshaus und Mann heißt der Besitzer. Wusstest du das? Wirklich nicht?
Nee, noch nie gehört.
Hat dich da, aber wirst wahrscheinlich darauf angesprochen, weil es schon so klingt, auch nicht, oder?
Das ist tatsächlich das erste Mal jetzt.
Wirklich?
Ja.
Ich bin Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler. Stimmt, ich bin ja Germanist. Mhm. Früher mal gewesen, als die
Fußball-Experte wäre mir lieber.
Da komme ich auch klar, weil du wusstest nicht mal, wie viele Tore der in der letzten Saison gemacht hat in Gräfenhainichen.
Relativ viele.
Ja, ich habe gesagt 35. Stimmt?
34.
Ach, das eine Aberkannte habe ich einfach mit drauf. Da war dieses eine Spiel, was ich gesehen habe, da war Abseits, das habe ich dazu gezählt. Du hast in der Tat eine wahnsinnige Karriere, also für einen 25-Jährigen hast du einiges auf der Kirsche. Du hast in vielen Vereinen gespielt in Sachsen-Anhalt. Danny kennt das viel besser als du. Willst du vielleicht was zu Erik sagen?
Na, ich freue mich erstmal, dass Erik da ist.
Ja.
War mal wieder ein Zufall. Erik ist letztes Jahr Torschützenkönig geworden. Das wusste ich. Wie viele Tore wusste ich tatsächlich nicht. Deswegen umso krasser 34. Für Gräfenhainichen und hat dann den Wechsel gewagt zum VfL Halle in die Oberliga. Hat eine Liga übersprungen, in der er zwar schon mal gespielt hat. Da kommen wir gleich zu. Und er ist Spieler der Saison geworden, ausgezeichnet von Lotto Sachsen-Anhalt. Und in diesem Zuge hat mir eine Kommunikation, da habe ich gesagt, Mensch, das würde doch ganz gut passen, wenn wir das mal aufgreifen. Und dann kommt er gern vorbei. Und Erik hat sofort gesagt, er ist dabei und jetzt sitzt er hier. Und wir können mal, denke mal, am Anfang seiner fußballerischen Laufbahn anfangen.
Der Anfang war in Bitterfeld, in der C-Jugend hast du in Bitterfeld gespielt. In der Landesliga zumindest kann man so weit zurückverfolgen bei FUPA.
Ja, genau. Also es waren noch ein paar Stationen vorher da. Aber gelistet, glaube ich, die C-Jugend aus Bitterfeld.
Was sind denn die, das ist ja spannend, die Stationen, die nicht irgendwo gelistet sind oder sowas, deine erste fußballerische Erinnerung?
Die war tatsächlich bei CFC Germania Köthen 03. Da komme ich auch her.
Geiler Platz. Ich mag den. Ich weiß nicht, ob das schon mal, guckst du den Podcast?
Ja.
Manchmal erzähle ich ja von meinem Fetisch für Sprechertürme.
Mhm.
Und in dem Stadion in Köthen ist halt wirklich so ein richtig schönes, uraltes Ding noch, von dem ich glaube, den darf man gar nicht mehr betreten. Ich weiß es nicht, wie es ist in der Zeit. Dann zur Weihnachtszeit immer ein geiler Weihnachtsmarkt, der da vom Verein irgendwie organisiert wird. Das finde ich immer ganz gut. Und der Platz sieht halt aus, als wäre es 1983. Und da kommt irgendwie, also der ist halt richtig schön alt und urig mit einer Bahn ringsrum, ja. Mhm. Und so komischen alten Steintribünen und
ja,
so weiter.
Genau.
Mega. Da hat es angefangen.
Da hat alles angefangen.
Was hast du für einen Trainer? Kannst du dich an deine ersten Trainer erinnern?
Nee.
Gar nicht?
Gar nicht mehr.
Was ist denn deine erste richtige Erinnerung, wo du wusstest, okay, Fußball ist das große Ding für mich?
Das hat schon da angefangen eigentlich. Das ist mir so in die Wiege gelegt worden von der Familie her aus. Und dann ging es halt beim CFC los. Und dann darüber dann zur SG Reppichau habe ich gespielt. Dann da gute Zeiten verbracht in der Jugend. Damals war Steven Hoffmann mein Trainer. Auch nicht mehr aktiv Trainer, aber an den kann ich mich so erinnern, als ersten richtigen Trainer. Und dann kam der Umzug nach Bitterfeld und dann war es dann einfach, dann zu Bitterfeld-Wolfen zu wechseln.
Warst du immer ein geiler Kicker, der einfach von Natur aus alles irgendwie konnte? Oder gab es was zum Beispiel in Steven Hoffmann oder sowas immer gepredigt hat, damit du es irgendwie...
Ach, ich denke, er hat schon viel gepredigt immer, aber... Ja, ich hatte immer Lust auf Fußball, es hat immer Spaß gemacht. Das waren natürlich meine Freunde aus der Kindheit dann immer mit denen man in der Schule war, dass man dann da zusammen Fußball gespielt hat im Verein. Das hat immer viel Spaß gemacht und ja, das hat sich dann alles so mit der Zeit ergeben.
Gibt es noch Kicker aus der Zeit von damals, die dir jetzt noch über den Weg laufen?
Kaum, ne? Viele aufgehört. Wenn dann vielleicht aus Reppichau die einen oder anderen, mit denen man damals noch zusammen gespielt hat. Genau, die spielen dann noch ein bisschen rum.
Das war für dich der langweilige Teil, oder Danny? Oder fandst du gut?
Ich finde die Sichtweise tatsächlich ganz spannend. Zum einen ist ja bei mir so gewesen, ich war in der Jugend ja komplett bei einem Verein.
Das ist sehr witzig, wie Sachsen-Anhalt jetzt schon wieder lacht. Wir reden über Erik, seine Sichtweise und der erste Satz ist, also bei mir warst du das klassische
Danny. Nein, ich möchte den Übergang machen, weil bei Erik kann man dann nochmal ein weiterer Verein dazu.
Freunde dürfen Alleinikow zu dir sagen.
Ja. Alleinikow, wer war das? Warte mal, wie haben sie so genannt? Robben, oder?
Ach, alle möglichen. Also ich kenne viele Alleinikows.
Ja, ich kenne nur Arjen Robben.
Ja.
Und auf jeden Fall finde ich es bemerkenswert, wie man dann gerade als junger Mensch damit umgeht, wenn man in verschiedenen Vereinen Fußball spielt. Also in der Regel ist ja so, wenn du mal aus Magdeburg-Kontext denkst, wenn du im Verein hier erfolgreich bist oder gut bist, kommt irgendwie der Weg Richtung Probetraining, FCM, HFC, je nachdem, wo du halt wohnst, Stützpunkttraining dann vielleicht auch zum FCM. So, und wenn jetzt in einer Region groß ist, nehmen wir mal ein Beispiel, Bitterfeld oder Anhalt Bitterfeld, und dann mehrere Vereine dort in der Jugend hast, finde ich das spannend, wie, was das halt mit Menschen dann macht, weil du ja auch verschiedene Trainer hast, verschiedene Mannschaften, als im Vergleich, wenn du immer mit dem gleichen Jahrgang, im gleichen Verein hochgehst. Ja, deswegen finde ich es krass, dass du halt kaum noch Berührungspunkte mit Spielern von damals hast. Waren die alle nicht gut genug?
Doch, auf jeden Fall. Aber die sind halt alle dann dort geblieben und ich bin halt durch den Umzug dann halt in den neuen Verein gekommen und dann, wenn man halt noch jünger ist, das war dann, als ich 11 war, sind wir nach Bitterfeld gezogen und das war dann so ein Übergang, da war es dann schwierig, den Kontakt irgendwie aufrechtzuerhalten. Natürlich hat man sich immer mal noch gesehen, man hat ja noch gegen die Mannschaften gespielt, aber ja, je älter man wurde, desto weniger Kontakt gab es dann am Ende dazu.
Ich finde, du machst so, wir haben uns heute erst kennengelernt, so einen krass erwachsenen Eindruck mit 25, also so gesetzt und du wirkst auf mich erwachsen als Danny. Das ist. Guck euch schon mal weiter
an. Du schmeckst mir schon wieder durch.
Das ist halt völlig auch. Du bist so gesetzt irgendwie. Das ist bemerkenswert. Ja, wie warst du dann bei Bitterfeld?
Dein schön, Weg da weiter. Sehr schön. Das sind natürlich dann auch die Leute, die mit mir im Verein gespielt haben, die ich da dann auch privat kennengelernt habe, mit denen ich viel erlebt habe, meine Kindheit verbracht habe, mit denen man dann auch zusammen erwachsen geworden ist bis zu dem Jahrgang, wo ich dann in den nächsten Verein gegangen bin. Es war eine sehr schöne Zeit. Viel erlebt, viel gemacht, viele Ausflüge auch gemacht, so wie man es halt in der Jugend halt gerne hat.
Ja. Du bist dann B-Jugend, hast du auch noch in Sandersdorf Talheim, ja?
Das war damals so eine Spielgemeinschaft.
Genau, hast du dann noch gespielt, dann wurde es irgendwann, dann warst du A-Jugend und dein erstes Oberliga-Jahr müsste dann 2020 gewesen sein mit Sandersdorf in der Oberliga.
Ja, steht genau.
Hier zumindest. Also zumindest bist du hier gemeldet, hast aber 0 Spiele gemacht.
Ja.
Erzähl mal, das ist bestimmt ein Scheißjahr gewesen, so als Spruz, oder? Bei den Männern?
Man hat viel Erfahrung mitgenommen. Ja.
Bälle hin müssen.
Warst du schon im Herrenjahr angekommen oder hättest du noch A-Jugend spielen können?
Ich wurde in dem letzten A-Jugendjahr schon angefragt, dass ich da mittrainieren kann. Wurde noch einmal mitgenommen zum Auswärtsspiel. Natürlich nicht gespielt, aber halt mitgefahren. Und dann das Jahr darauf, wo es dann in den Männerbereich ging, wurde dann gesagt, dass ich dann da weitermachen kann. Bei Sandersdorf.
Warst du quasi Trainingsweltmeister?
Quasi, ja.
Aber schön hier, 4 Spiele, Sandersdorf 2, 2021.
Ja, aber ist ja natürlich.
4 Spiele, 8 Tore, 5 Assists.
Ist natürlich auch ein großer Sprung. Sandersdorf damals, glaube ich, mit Thalheim in der Verbandsliga gewesen, in der A-Jugend. Und wenn du dann in den Herrenbereich hochkommst, das ist ja da damals Oberliga gewesen. Sandersdorf ist ja, glaube ich, einer der Dinos in der Oberliga Süd. Mhm. Ist der Sprung natürlich extrem groß. Was mich natürlich wundert, dass du ein Jahr gar keine Chance bekommen hast. Mhm. Wer war ein Trainer in dem Jahr?
Thomas Sawicki.
Also der jetzige Trainer?
Ja, genau.
Okay. Gab es Gründe, warum das nicht gereicht hat? Aus deiner Sicht?
Ich gehe einfach mal stark davon aus, es lag auch an der Erfahrung ein bisschen mit. Es waren halt viele Spieler noch da, die halt schon viel mehr Erfahrung mitnehmen konnten, auch in den vorherigen Stationen, in denen sie waren, die natürlich dann auch ein Stück weit gesetzter waren. Und natürlich, wenn man aus der A-Jugend in den Männerbereich kommt und dann halt sofort in so einer Mannschaft Fuß fassen möchte, da muss man schon ein bisschen mehr mitbringen als eventuell nur A-Jugend-Verbandsliga und halt davor Landesliga mit Bitterfeld in den Jugenden.
Was glaubst du, was ist denn das? Ist es der Körper? Ist es irgendwie, sind es ein paar Skills, Selbstbewusstsein? Was fehlt
da? Ich glaube, man ist einfach ein bisschen zu verkopft. Also man träumt dann immer davon, dass man seinen Einsatz bekommt und dann für mich als Offensiver, dann schießt man ein Tor und dann spielt man sich ins Herz des Trainers und dann ist man gesetzt, aber so war es dann am Ende nicht.
Fußballpoet, ja. Jetzt, ich mag den.
Und dann versuchst es halt, jedes Training irgendwie immer irgendwas Besonderes zu machen, was am Ende gar nicht gefordert war und damit verkopft man halt etwas. zu sehr.
Hatte mal im Training was besonders machen, kenne ich ein paar Männer, die ich dabei beobachtet habe in der freien Wildbahn, wenn so A-Jugendliche mit trainiert haben. Hier so Markus Rix, wir kennen ihn alle, also Ältere kennen ihn noch irgendwie, da kamen dann auch so junge Leute hoch und dann versucht eine Schürze zu spielen oder rumzuschnicken. Alter, das kannst du gleich lassen, kriegst du dann so einen Spruch. Das, hast du sowas auch erlebt oder war das schon vor, hast du erlebt, ja?
Ja, zu der Zeit waren ja, glaube ich, in Sandershof wirklich noch gestandene Allprofis am Werk. Das hat sich halt in den letzten Jahren extrem verändert, dass man wirklich jungen Spielern, talentierten Spielern, gerade aus dem Hallenser, Leipziger Raum irgendwie Chancen gibt auf Oberliga. Und zu der Zeit, glaube ich, als Erik da war, ging es halt auch wie jede Saison in Sandersdorf erstmal vorrangig um einen Abstiegskampf. Und dann ist es halt junger Offensiver ja generell erstmal schwierig, sich da zu etablieren, weil du wahrscheinlich 40%, 50%, 60% nur damit zu tun hast, irgendwie zu verteidigen. Und dann offensiv dann Akzente zu setzen, stelle ich mir da schon schwierig vor als junger Spieler.
Ja.
Und dann natürlich mit Erfolg, mit Erfolgsaussichten. Also, wie du schon sagst, als Offensiver willst du halt Tore schießen oder Chancen kreieren. Wenn das dann nicht gelingt, schon schwierig.
Wann war der Durchbruch bei Männern? Gab es da ein Erlebnis oder ein besonderes Spiel oder so, wo du wusstest, so jetzt habe ich das Herz des Trainers erreicht?
Der war bei Sandersdorf nicht der Fall, weil mir halt da die Chance nicht gegeben wurde, mich da mal zu beweisen in einem Spiel. Und dann kam halt der Wechsel zu Bitterfeld. Mhm. Und ich denke mal, ab da ging es dann auch für mich so in die Richtung Männerbereich, dass man da so ankommt und Fuß fassen kann.
Ja, auch von die hast viel gespielt.
Ja.
Ein paar Buden auch gemacht. 23, 24, 8 Buden, 13 Assists. Du giltst als, was du sagst, Stürmer, Offensiver, rechte Außenbahn, hoch und runter, oder?
Oh, das war ganz unterschiedlich. Hat sich über die Zeit ganz stark geändert. Also ich war mal, bei Sandersdorf war ich auch mal Linksverteidiger, mal ganz kurz. Dann, wenn du halt jung bist und dann machst du da eine Spielform am Ende und dann versuchst du zwei Mannschaften aufzuteilen, dann hast du deine offensiven Kräfte halt, die gesetzt sind, dann spielen die halt und dann musst du halt gezwungenermaßen halt dahin, wo noch was fehlt. Und das war dann immer Außenverteidigerposition, da stand ich dann immer.
Warte, du bist doch Linksfuß, oder?
Ja.
Linker Fuß, Verteidiger, komplettes Nationalmannschaftspotenzial, laut Danny Pieles Theorie.
Ja. Ist er? Und er ist auch noch brutal schnell.
Er ist brutal schnell. Müssen wir gleich schon bei Klubo.
Das war auch unsere erste Begegnung. Da hat er, glaube ich, in Bitterfeld 22 gewesen oder 21, hat er wirklich auf der linken Schiene gespielt und war Linksverteidiger, war aber nur nach vorne unterwegs und hat, glaube ich, hier 100 Meter in 10,2 Sekunden gelaufen.
Also okay.
Echt unangenehm.
Wie ist es wirklich? Aber barfuß, ja, mit Schuhen wärst du schneller.
Genaue Zahlen weiß ich nicht.
Nee, stimmt. Bei Fußball, bei euren Tests irgendwie noch Vorbereitung immer nur 30 Meter, oder? Oder testet ihr, macht ihr das gar nicht? Mit Geschwindigkeitstests, ja, so Lichtschrankenkram.
Das
so.
Haben sie einmal gemacht, da war ich aber nicht dabei.
Geil. Weißt du, du musst noch was lernen an deiner Selbstvermarktung. Danny Biele hätte ja antwortet, ich bin da mitgelaufen, aber die Schranke hat mich nicht erfassen können.
Als das Piepsignal kam, war schon im Ziel.
Ja, sensationell. Ja, und dann hat sie halt dieses eine Jahr in der Landesliga in Gräfenhainichen. Also quasi das letzte, für die 34 Tore, 17 Assists auch nur, ey, das ist ja in Torbeteiligung, das ist ja Wahnsinn.
Du überspringst ganz viel, lass uns noch mal kurz über Bitterfeld reden.
Okay, bitte, gern.
Ambitionierte Truppe gewesen und immer mit dem Aufstieg verbunden. Woran hat es aus deiner Sicht in deinen Jahren gescheitert oder ist es gescheitert?
Meistens immer an uns selber. Also wie man oft gesehen hat, auch bei FUPA oder wenn man die Statistiken gesehen hat, wer ja da mit dem Kader steht und so, die haben alle Vitas, das ist weit über Verbandsliganiveau. Und dann steckst du alle zusammen in eine Mannschaft und dann denkt man als Außenstehender, die müssen jetzt aufsteigen oder es führt kein Weg dran vorbei und dann hapert es am Ende mal an uns selber. Also schwierig. Wir haben immer gut Fußball gespielt, wir haben sehr guten Fußball gespielt, aber am Ende nicht den Ertrag dafür bekommen, dass wir uns meistens gegen Vereine dumm angestellt haben, die halt das Einfache gemacht haben.
Hatten wir nicht diese, war das vor 2 Jahren, diese Show mit dem Sportdirektor von Bitterfeld-Würfen zum Auftakt der Verbandsliga.
Micha Barth und Raik Prilep.
Genau, wo der eine dem anderen genau das vorgeworfen hat, was er jetzt auch irgendwie so gerade erzählt, wo die sich so hier so angebiestert haben irgendwie.
Ich habe dir ja meine Meinung schon mal.
Da warst du doch noch Teil der Mannschaft, oder? Vor 2 Jahren? Nee, da war er gerade weg nach Gräfenhainichen.
Ich glaube, das war das Jahr, wo ich gewechselt bin.
Ja, okay.
In dem Jahr ist er weg, da kam aber eigentlich ein potenzieller Ersatz aus der Landesliga, oder aus Brenner. Gründling, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Der hat, glaube ich, ähnliche Statistik gehabt wie du. In der Landesliga. Und da haben sie, glaube ich, nochmal zwei, drei weitere geholt. Und jetzt ist halt spannend, dass ja jetzt auch zwei, drei Ukrainer aus Thalheim jetzt auch im Bitterfeld spielen. Also da,
als sie sich so bekackelt haben, deshalb, ja.
Den Podcast müsste man jetzt mal abschieden. Aber ich glaube, es liegt halt tatsächlich...
Spielt einfach mal so ungefähr vor zwei Jahren, relativ genau vor zwei Jahren.
Muss so 6.8. 2024 gewesen sein.
Ja, genau. 25. Ey, können wir doch verlinken, finden wir bestimmt.
Ja, spannend. Aber ich glaube, es hängt halt auch viel damit zusammen, wie eine Truppe halt geführt wird oder vor allem auch, wie Neuzugänge etabliert werden. Also ihr habt ja jetzt wirklich von den Spielern in den ersten 12, 13 eine brutale Truppe gehabt. Und ich hatte damals schon gesagt, wenn es über drei Jahre nicht funktioniert, dass Spieler zu einer Einheit wachsen, dann hat das ja andere Gründe, die ja auch nicht unbedingt in einer Mannschaft zu lösen sind.
Du willst jetzt aber nicht den armen Erik dazu bringen, irgendwas über Trainer oder andere Verantwortliche zu sagen.
Nein, ich sag ja nur, es hat andere Gründe. Der Trainer ist jetzt auch nicht mehr da, es gibt ja jetzt mit Lucia Mihu.
Ah, da haben wir schon mal ein Problem.
Nein, lieber Per, lieber Grüße.
Ich fasse nur Fakten zusammen und kombiniere. Okay. Ja, was ist denn, war da in der Kabine dann Beef oder woran?
Gar nicht.
Das ist verrückt.
Wir haben uns alle super verstanden. Auch auf dem Platz eigentlich war immer gute Harmonie. Ja, aber wenn es dann immer ums Eingemachte ging, in den 90 Minuten, wo das Spiel angefangen hat, dann immer Kleinigkeiten und dann, wie ich schon gesagt habe, einfache Gegner, die einfache Dinge gemacht haben, die konnten wir am Ende nicht knacken. Und sobald dann wir in einem Rückstand hinterhergelaufen sind, war es dann immer schwer für uns, da wieder rauszukommen.
Warum guckst du nur so? Weil ich jetzt gerade versuche, eine Formulierung dafür zu finden, dass eine hochbegabte Mannschaft gegen welche, die hinten Beton anrühren und vorne auch, dass sie dann kaum eine Chance haben.
Ich habe neulich die Dokumentation über Mourinho geguckt.
José Mourinho.
Hat jemand von euch gesehen?
Naja, ich hab kein gutes Gefühl, wenn ich den sehe. Ich weiß
ja, ist für mich auch eine absolut diskutable Person, vor allem das, was man sieht. Aber was alle Spieler in jeder Truppe gesagt haben, die Spieler waren bereit, für die Mannschaft und für den Trainer durchs Feuer zu gehen.
Echt, ja?
Und ich glaube, wenn du, egal in welcher Liga du aufsteigen willst, aber ich glaube schon in der Verbandsliga ist auch sehr, sehr wichtig, da musst du halt auf Strecke die letzten Prozentpunkte und die letzten Meter auf Strecke, da haben wir es wieder, die Meter machen. Und das, was Erik gerade beschreibt, also ich glaube, mit Ball war das, glaube ich, schon Oberliga-Format, wenn nicht sogar oberes Oberliga-Format. Aber nach Ballverlust dann die Räume zu schließen, den letzten Meter zu gehen, auch in der Verteidigung alles zu geben, den Ball zu gewinnen, ich glaube, das ist halt entscheidend für den Aufstieg. Und das Gefühl hatte ich, wenn ich mal gegen Bitterfeld gespielt hatte, das hatte ich nie. Dass man wusste genau, wenn man in die Räume kommt, werden die den letzten Schritt nicht machen. Nach Ballverlust werden sie nicht auf Biegen und Brechen verteidigen. Das weiß man tatsächlich in der Liga.
Was sagst du dazu, wenn du das so hörst? Also, weil im Prinzip sagt er, ich fasse für dich zusammen, damit du vielleicht noch ein bisschen angepiekst bist, hochbegabte Mannschaft ohne Eier.
Na.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Ja,
ja, also ich weiß, ohne, was du meinst.
Ja. Kannst du das bestätigen, oder?
Ja, also ich gehe da auf jeden Fall mit. Wir haben super, super Ball gespielt, aber kämpferisch war da halt einfach immer zu wenig.
Schnicker.
Und das ist halt einfach das, was man in der Verbandsliga auch braucht, um halt dann am Ende aufzusteigen.
Oder halt immer so einen signifikanten Spieler, der die Drecksarbeit halt macht.
Na halt, ja. Also, ja.
Der halt unbequem ist, der fault, der dich beleidigt. Ja.
Der hat mit so wenig drin davon.
Kevin Großkreuz.
Also ich kann mich tatsächlich an...
Kevin Großkreuz. So ein Typ.
Ja, falsche Position, weil der war Rechtsverteidiger.
Mhm.
Wenn ich so an Mannschaften denke und mir das zusammenbauen müsste, würde der bei mir immer auf der tiefen Sechs spielen.
Mhm.
Immer. Und der so eine klassische Holding Six spielt, so wie Palinha, halt nur ein Gut.
Ja. Wie hieß denn der Ossi beim FC Bayern München? Jens,
ja, Jens oder auch einer, der die Drecksarbeit macht, der im Spiel 11, 12 Kilometer läuft und der für nicht zu schade ist, der den ersten Ball gewinnt und abspielt. So einen brauchst du auch.
Jens Jeremies.
Ja, da hast du gerade schon gesagt, Jeremies. Ja, halt nur besser.
Ich habe nur Jens gesagt, Jeremies.
Ja, im besten Fall kann er noch Fußball spielen, weil Jens Jeremies heute.
Okay, stell mal vor, der begegnet uns irgendwann. Dann steht er vor dir und sagt mit seinem Jens Jeremies Gesicht ja, wütend, ich kann kein Fußball spielen, Digi.
Heutzutage wäre er auch auf Platz 10 bis 12 unterwegs in der Verbandsliga.
Meinst du?
Ja, nein, Spaß. Aber was ich damit sagen wollte, ist, du brauchst halt einen Spieler, der die Truppe zusammenhält, der die Lücken schließt, der das richtige Tempo vorgibt. Und ich kann mich bei Bitterfeld erinnern, da hatte jeder eine Idee mit dem Ball. Jeder wollte nach vorne spielen. Das war halt cool. Hat auch für deine 50 Punkte, habt ihr auch locker geholt oder 55. Vor zwei Jahren oder drei Jahren auch Zweiter geworden oder Dritter. Hinter Stendal, glaube ich.
Ich glaube Dritter.
Dritter. Ja, aber so, in der Inkonsequenz war es dann halt wahrscheinlich zu wenig. Aber alles Mutmaßungen.
Ja. Bist du jetzt mit Bitterfeld fertig?
Ja.
Weil ich finde ja diese Saison...
Noch nicht ganz.
Okay.
Dann lass uns mal auf das jetzige Bitterfeld gucken.
Gern.
Jetzt ist ja so, neuer Trainer.
Das ist total geil für ihn, immer eine ehemalige Mannschaft jetzt schön rumzuwerten.
Was denkst du denn, wie es im Bitterfeld jetzt weitergeht? Umbruch im Trainerteam, dann Mannschaft komplett neu aufgestellt?
Ja, schwer, ne?
Für uns nicht.
Ey, wir kriegen bald keine Gäste mehr, wenn du die so in Schwierigkeiten bringst. Wenn den Rest kann man rausschneiden. Nein, erzähl, also was sagst du? Es wird schwer.
Mit Sicherheit. Also ich habe natürlich noch Kontakt zu ein, zwei, die da noch dem Verein treu geblieben sind, mit denen ich ab und zu noch in Kontakt stehe, mit dem ich schreibe. Aber ja, so wie es halt aussieht, ist es halt auch gerade nach dem Saisonstart, ich glaube, 3 Spiele sind jetzt rum, 0 Punkte, kein Tor geschossen, jetzt im Pokal halt noch weitergekommen. Es sieht nicht so gut aus. Das ist halt schade für den Verein eigentlich.
Im Pokal weitergekommen ist schön untertrieben dafür, dass sie gegen dich spielen dürfen und den VfL Halle. Das
ja, darauf freue ich mich.
Da freust du dich wirklich, oder?
Schon, ja.
Aber ich glaube, die auch, die hängen bestimmt so eine Aussage wie kein Tor geschossen, noch keinen Punkt geholt, Pokal weitergekommen, nein, jetzt kommen sie zu dir.
Ich glaube, so dolle ist das nicht. Aber
nee. Na, okay, gut. Ja, krass.
Jetzt können wir weitergehen, schon.
Jetzt gehen wir nach Gräfenhainichen, weil da muss ja irgendwas, also da bist du dann in der Landesliga unterwegs gewesen, dann einfach 30 Spiele, 34 Tore, 17 Assists, absolut Wahnsinnswerte. Was war in der Saison los?
Ja, hat mir das einer vorher gesagt, dann hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
Weißt du, wann es anfing? Ging es gleich vom ersten Spieltag? Warst du da gut in Schuss oder irgendwie?
Ja,
oder?
Es war das allererste Spiel. Wir mit Gräfenhainichen, die sind ja in dem Jahr aufgestiegen von der Landesklasse in die Landesliga. Und als Neuling quasi rein und dann hatten wir gleich das allererste Saisonspiel zu Hause gegen Zeitz, die das Jahr davor, glaube ich, auch Zweiter geworden sind, mit Emsolo, glaube ich, da im Kampf waren, um den Aufstieg in die Verbandsliga.
Also Favorit waren.
Favorit eigentlich, ja, auch mit Mike Kunz einen sehr guten Trainer an der Seite gehabt oder immer noch haben. Und ja, dann haben wir da erstmal den Rückstand, sind wir dem hinterhergelaufen bis zur zweiten Halbzeit und dann habe ich da 3 Tore geschossen und damit 3-1 gewonnen und ja, das war so ein guter erster Schritt für den Verlauf der ganzen Saison, die dann gut war.
Jetzt bist du ja aus der Oberliga in die Verbandsliga und dann in die Landesliga zu einem Landesklasse-Aufsteiger. War für dich eigentlich das Thema Fußball dann erstmal wieder insoweit ad acta gelegt, dass du das mal wieder Spaß haben wolltest? Oder sollte schon Gräfenhainichen eigentlich nur ein Zwischenschritt sein, so wie jetzt dann wieder Richtung Oberliga zu gucken?
Nee, also wie du es gesagt hast, ich wollte unbedingt wieder Spaß am Spielen haben einfach. Und das hat mir Gräfenhainichen auf jeden Fall gegeben, auch mit dem Trainer, den ich aus der Jugend auch kenne, der mein Jugendtrainer war bei damals JTV Sandersdorf-Thalheim, mit dem ich auch immer in der ganzen Zeit auch im Bitterfeld in Kontakt stand und wir immer geschrieben haben. Und da hat sich das halt gut angeboten und dort habe ich auf jeden Fall den Spaß am Fußball wieder gefunden.
Ich habe den Eindruck, dass das so eine Win-Win-Situation ist, weil die hatten, glaube ich, auch Spaß an deinem Spiel mit den Ergebnissen. Ja, und dann gingst du weiter durch die Saison. Ist irgendwas anders gewesen, andere Routinen oder war privat vielleicht irgendwas geil oder so? Bist du dreimal Papa geworden oder irgendwas mit 25?
Nee, das schönen
Drillinge.
Bitte. Nein, ich glaube einfach das gesamte Klima der Mannschaft, also es war halt einfach mal was anderes. Da habe ich auch einfach gemerkt, dass ich die Komponente Kabine auch einfach extrem brauche. Also dass man nach dem Training nochmal 2 Stunden da sitzt und einfach nochmal dummes Zeug erzählt. Alles, das schweißt halt auch nochmal extrem zusammen. Und halt auch, dass sich keiner irgendwie Angst haben muss, dass man irgendwas Falsches macht oder so. Das war in der Mannschaft überhaupt nicht gegeben. Alle waren locker, haben locker aufgespielt. Wir waren halt, wie gesagt, oder Gräfenhainichen war Aufsteiger. Mussten sich zudem nicht verstecken oder sonst irgendwas. Die haben halt groß aufgespielt und haben immer das Beste versucht, aus dem Ganzen rauszuholen. Und auch mit Richard Selger, mit dem Trainer, einen super Trainer gehabt, der sich immer um die Mannschaft gekümmert hat, auch wirklich immer nah an der Mannschaft war, was mir auch, wenn ich einen Trainer habe, sehr wichtig ist, der wirklich nah dran ist an seinem Team. Und ja, das allen drumherum, das hat halt alles gut funktioniert. Und ich denke mal, deswegen standen wir auch am Ende der Saison da, wo wir dann am Ende standen.
Und ab wann wusstest du, dass nach der Saison gleich schon wieder woanders hingeht?
Na, das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe natürlich schon irgendwie, hofft man sich natürlich, dass man da ein bisschen Aufsehen erregt.
Wie war es denn zur Winterpause? Wie viel hast du da gehabt? Wie viele Buden?
Ich glaube, das waren 14 zu dem Zeitpunkt.
Hast du ihn da auch schon für Burg auf dem Zettel gehabt? So geil, wie er lacht, das finde ich geil. Okay, gut.
Noch nicht.
Also, bitte versprich mir eins, du darfst niemals nach Bochum wechseln. Bitte, weil das...
Jetzt, Erik, ist die Zeit für, man weiß nie, was im Fußball
ist. Nein. Das ist jetzt ja, du darfst es niemals machen, weil dann gerät ja alles irgendwie auseinander.
Ich kann ja aber auch kurz erklären,
warum. Kommt keiner mehr zu uns. Müssen die in der Oberliga oder Verbandsliga oder wo auch immer, müssen die dann so Verträge unterschreiben, wo drinsteht, niemals zu Danny Piele, niemals gehen und so musst du machen oder so.
Ich habe zwei Sachen. Also zum einen, was du gefragt hast, wie das kam. Als Stürmer brauchst du halt Tore, Selbstvertrauen und dann läuft das von alleine. Dann hast du ein ganz anderes Selbstverständnis dafür. Entgegen dem, was ja Erik gerade beschrieben hat in Sandersdorf. Du willst halt das machen, schaffst du kein Erfolgserlebnis, dann schießt halt am ersten Tag 3 Tore, danach trittst du halt ganz anders auf. Die Gegner treten anders auf. Ich glaube, das spielt damit rein. Und weswegen man ihn nicht oder ich nicht auf dem Schirm hatte, transfertechnisch, weil ich, wie ich es gerade beschrieben hatte, für mich das ein Wechsel war mit Zukunft in Gräfenhainichen. Gräfenhainichen, ich habe es ja öfter gesagt, auch wenn das vielleicht in Gräfenhainichen nicht so gut ankam, kein klassischer Aufsteiger aus der Landesklasse, sondern für mich eine ambitionierte Landesligamannschaft. Und das hat man ja gesehen mit dem Tabellenplatz, den sie dann geholt haben. Dementsprechend habe ich schon gedacht, dass auch über das Jahr hinaus Erik da eine tragende Rolle spielen wird. Aber jetzt ist es anders gekommen.
Naja. Das ist ja dann, war das, aber Halle werden ja nicht die Einzigen gewesen sein, die sich dann gemeldet haben. Das ist ja dann auch was Neues, oder? Oder kanntest du das?
Ja, da haben sich auch andere Vereine gemeldet. Aber ich habe mir halt den Schritt nochmal zugetraut, beziehungsweise war es auch ein Ziel von mir, mich da nochmal zu beweisen, nach dem verkorksten Jahr in Sandersdorf da, wo ich noch sehr jung war und noch nicht so zum Zug gekommen bin, habe ich das einfach nochmal als Chance gesehen, mich in der Liga nochmal zu zeigen und zu schauen, wie weit es noch geht in der Zukunft.
Ja. Da müssen wir jetzt gucken, ja, beim VfL Halle. 3 Spiele, 0 Tore, ich mache mir Sorgen.
Ich mir auch.
Wie ist das? Haut es da hin in der Halle und in der Kabine und so?
Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu Gräfenhainichen.
Ja. Ja,
auf jeden Fall. Also es sind natürlich andere Komponenten an Spielern mit da, die auch von etwas weiter wegkommen, beziehungsweise ihren Fokus halt voll auf den Fußball legen, weil der ganze Kader noch sehr jung ist, was ich da auch vollkommen verstehe.
Das heißt, du bist da schon einer von den Mittelalten, oder was?
Ich gehöre schon mit zu den Älteren, ja.
Ja, abgefahren. Krass.
Was macht ein Gräfenhainichen so besonders, den Verein? Für uns ja hier aus dem Kosmos Magdeburg nicht greifbar, was da abgeht. Wie ist die Vereinsarbeit? Welche Menschen sind da extrem krass am Werk? Und was ist das Ziel des Vereins in so 3 bis 5 Jahren?
Ja, da steht keiner still, da schläft nie jemand. Da sind alle wach, da. Da ist immer Bewegung in dem ganzen Verein. Die versuchen immer das Bestmögliche aus allem rauszuholen. Das schätze ich sehr an dem Verein. Auch, dass die sich wirklich um alles und jeden kümmern. Wenn jemand ein kleines Problem hat oder irgendein Anliegen hat, wird das sofort aufgegriffen und wird sofort versucht, in die Tat umzusetzen. Und das ist schon... spreche ich auch meinen größten Respekt aus an die Verantwortlichen auch da.
War ich da auch im Rahmen des Adventskalenders?
Ja.
Das ist der mit diesem ehemals besten Platz im ganzen Bezirk Magdeburg. Irgendein Typ hat da, ist das das? Wo man so draufkommt, ein bisschen im Wald gelegen?
Ich weiß nur, dass du da, glaube ich, mit dem Rasentrecker da rumgefahren bist. Oder?
Ach so, nee, dann ist es was anderes gewesen. Ja. Ich bin mit dem Rasentrecker rumgefahren, mit der Frau, die da rumfährt. Ah, dann weiß ich, wo es ist. Ja, schön. Auch eine schöne Anlage.
Ja,
direkt an der Straße so.
Ja. Mega.
Rumgefahren mit einer Frau auf dem Trecker.
Kannst du mal sehen, was ich alles mache, für musst du machen. Nein, da war eine Angestellte von der Stadt, glaube ich, die da mit dem Trecker rumgefahren ist und so. Die hat mich dann auch fahren lassen und da haben wir da den Film mit. Da warst du noch nicht da. Das war das allererste Jahr, glaube ich.
Spannend.
Mein allererstes Jahr.
Ich war noch nie dort.
Noch nie?
Noch nie.
Du hast auch noch nie gespielt, oder was?
In Gräfenhainichen.
Hat dein Handy gerade geklingelt?
Ja.
Schön. Die nächste Kiste geht auf ihn.
In Gräfenhainichen war ich noch nie.
Okay.
Die Prüfungspunkte, ja. Bitterfeld, ja. Gegen Erik auch einmal gespielt, aber Gräfenhainichen noch nicht.
Genau. Großer Platz, dann hinten noch ein Platz dahinter, der dahinter gelegen ist. Irgendwie so ganz lange gestreckte Anlage.
Ja, also wir haben quasi den Hauptplatz zwischen den beiden Trainingsplätzen.
Ja, nämlich.
Kunstrasen oder Rasen?
In Zukunft kommt der Kunstrasen.
Und die Tribüne ist rot. Das weiß ich, das habe ich auf dem Bild gesehen.
Ja,
also du hast halt hinter dem Tor so eine Erhöhung, wo dann die ganzen Zuschauer stehen von Gräfenhainichen und dann halt an der einen Außenseite hast du noch so eine Graffiti-Wand mit Überdachung, wo ein paar Sitzmöglichkeiten sind und dann Stehplätze.
Gibt es so eine klassische Klagemauer, wo die Alten sitzen und sich beim Training aufregen über euch?
Na, beim Training nicht. Aber bei den Spielen sind sie halt alle überm Tor und dann wird es immer schön laut. Da hast du ein paar Werbebanden davor hängen, wo es dann auch mal schön rangeklopft wird.
Ah, herrlich. Wie viele Zuschauer sind da in der Regel?
Ich glaube, im letzten Jahr waren es durchschnittlich 260, 250. Ja. Und das ist halt wirklich für so einen Verein ist das schon wirklich sehr stark. Da merkt man auch, was das, was der Verein ausmacht für alle, die da aus der Umgebung kommen, dass da halt wirklich nie jemand stillsteht, sondern immer Bewegung ist. Und da freuen sich natürlich alle, die da hinkommen.
Ja, auch finanziell ist das eine lukrative Sache, wenn du 260 Zuschauer im Schnitt hast, plus 5 Euro pro Person für eine Bratwurst und ein Bier, Catering. Da hast du schon eine ganz gute Einnahmequelle. Jetzt ist Gräfenhainichen, ich habe nochmal reingeguckt, mit 3 Spielen und 5 Punkten gestartet. Müsste ungeschlagen sein, wenn ich in Mathe aufgepasst habe. 2 Unentschieden, 1 Sieg. Wie ist die Zielstellung in dieser Saison? Was hast du erfahren, was die Zielstellung ist? Hast du noch einen guten Draht zum Trainer?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht schlechter abschneiden, aber alles in Ruhe. Wir wollen jetzt hier keine großen Ziele ausbringen für die Zukunft. Das soll alles noch in Ruhe geschehen. Ich denke mal, nach dem ersten Jahr in der Landesliga, die sind ja auch vor 2 oder 3 Jahren einmal in der Landesliga gewesen und prompt wieder abgestiegen. Das Ziel ist erreicht, dass es nicht nochmal passiert ist. Und ich denke mal, sie wollen sich weiterhin in der Liga halten und sich halt weiterhin so gut verkaufen, wie es im letzten Jahr passiert ist.
Aber 51 Torbeteiligungen fehlen.
Die werden hoffentlich irgendwie anders kompensiert.
Das ist schon eine Hausnummer. Wahrscheinlich über 50% der Tore, oder?
So genau weiß ich es gar nicht.
Ist der rechts zusammengeblieben von der Truppe?
Ja, das war auch sehr wichtig.
Wie oft kriegst du da so Nachrichten, dass du wieder zurückkommst?
Ich bin tatsächlich noch sehr oft
dort. Das kann ich mir für den Polit vorstellen.
Bist du noch Trainer einer Jugendmannschaft?
Nee.
Okay, dachte ich, dass ich das gehört habe.
So, hast du auch schon eine Lizenz oder hast du das einfach so gemacht? Hast du so gemacht, ja?
Nee, ich war gar nicht.
Ach, hast du gar nicht Trainer gemacht?
Nee. Ich bin da ab und zu beim Training mal mit Zuschauern. Gestern war ich wieder dort, weil mir einfach die Leute da extrem fehlen, weil ich das Umfeld sehr gut mag. Und deswegen bin ich da sehr oft vertreten.
Was machst du dann jetzt, um dieses Gefühl für dich dann so in Halle zu kreieren beim VfL? Weil das muss man ja irgendwie versuchen, innerlich dann auch für sich irgendwie zu machen.
Ja, ist nicht so, dass da alle dann nach dem Training sofort abhauen. Es gibt auch noch 1, 2, 3, 4 Leute, die da auch noch ein bisschen länger bleiben, beziehungsweise sich dann noch ausrollen, dann noch ein bisschen Quatsch erzählen und alles. Und das ist natürlich auch super für mich. Aber ansonsten habe ich natürlich die Möglichkeit mit Gräfenhainichen, wenn ich mal jemanden brauche oder ein paar Leute brauche, mit denen ich dummes Zeug erzählen kann, da einmal hinzufahren. Und dann habe ich das auch kompensiert.
Nur für den Fall übrigens, dass jetzt die Leute sagen, jetzt müsst ihr ihn aber nach allen möglichen Fragen beim VfL, ist völliger Quatsch, weil es geht um andere Leute, die sind nicht hier, wir reden nicht über Menschen, die nicht da sind und du kannst dazu gar nichts sagen. Wer es versteht, was wir meinen, Verzeihung, wir sind da weiter in Kontakt und wer es nicht versteht, hat jetzt einfach kurz mal weggehört.
Gut, VfL Halle, der Wechsel, komplett nachvollziehbar für mich und was ist so kurzfristig die Zielstellung? Du bist ja zumindest jetzt gut reingekommen, hast 3 Spiele gemacht, warst im Pokal aktiv. Gibt es sonst kurzfristige Ziele, die du setzt? Wahrscheinlich das erste Oberligator, oder?
Das denke ich mir mit an erster Stelle.
Spielst du aktuell im Sturmzentrum oder spielst du auf der Außenschiene?
Außen.
Außenschiene. Was spielt ihr für ein System?
Wir spielen ein Standardsystem, so wie man es halt kennt, mit 4 Offensiven, 4er Kette.
Darfst du das System jetzt, glaube
ich,
voran?
Ich wollte es nicht so direkt sagen.
Okay, also hast du vorne im Sturmzentrum steht wahrscheinlich Jakubow noch.
Mhm.
Goalgetter.
Ja.
Richtige Maschine vorne drin. Technisch sehr stark, körperlich sehr stark. Schnelligkeit war mal schneller wahrscheinlich, oder?
Er kann das alles so gut einbringen, dass es halt auch funktioniert.
Ja. Ich glaube, er schießt hier bisher so an die 20 Tore in der Oberliga. Jetzt bist du gewechselt zu einem Verein, der ja, glaube ich, schon ein Stück weit Ambitionen hat in der Oberliga nach den letzten 2 Jahren, oder?
Ja, also die Zielstellung ist auf jeden Fall da anzuknüpfen, wo es letztes Jahr aufgehört hat und darüber hinaus. Man geht natürlich nicht in die Saison und sagt, man möchte sich irgendwie nach den ganzen Jahren irgendwie im Mittelfeld rumhängen oder gegen den Abstieg kämpfen. Ich denke mal, das ist beim VfL nicht gegeben. Die klare Zielstellung ist auf jeden Fall, weiter oben Gas zu geben und da auch am Ende der Saison zu stehen.
Was ist das Ziel? Aufstieg?
Nicht direkt.
Nicht direkt. Aber dieses Jahr ja mit Meusewitz eine Mannschaft dabei, die, glaube ich, nochmal infrastrukturell und in allen Möglichkeiten nochmal 1, 2 Level drüber ist als alle anderen Mannschaften. Aber danach sehe ich schon tatsächlich Halberstadt, VfL Halle, ich glaube, noch 1, 2 Mannschaften dazu. Krischow hatte ich mit auf der Uhr, aber die sind jetzt nicht so gut reingekommen.
Mhm.
Also sozusagen irgendwie letzter. Wird schon spannend zu beobachten in der Oberliga. Zumal ja auch Weißenfels jetzt eine anständige Rolle spielt. Und umso.
Ganz im Gegensatz zu dem, was du vorher gesagt hast.
Ich nicht vom selben.
Ist das eigentlich durchdiskutiert worden, was er gefaselt hat, irgendwie über die ganzen Oberligatruppen?
Im Verein jetzt bei uns?
Ja.
Nee.
Hast du das wahrgenommen im Podcast?
Wie ich alle, selber habe das wahrgenommen.
Was hast du so gedacht, als Danny da so seine Tipps gedroppt hat?
Ich konnte mich da nicht so wiederfinden, weil ich halt die Liga...
Du bist der sympathischste Typ. Er hat gerade gesagt, du bist ein Idiot.
Abfahrt.
Erzähl mal weiter, es wo du halt, dich wiederfinden konntest.
Es ist halt schwer einzuschätzen, weil wenn eine Mannschaft aus der Verbandsliga in die Oberliga kommt, ist es natürlich auch nochmal ein sehr großer Schritt, sich da reinzufinden, weil die Spiele da wahrscheinlich auch vollkommen anders verlaufen und halt auch der Spielstil wahrscheinlich auf was anderes gelegt ist, als so wie man es aus der Verbandsliga kennt. Aber ich wusste ja auch durch Bitterfeld-Zeiten, dass Weißenfels immer eine sehr gute Mannschaft war, die sich ja auch die Jahre davor immer ein bisschen selber verkackt haben, da aufzusteigen, obwohl sie es hätten schaffen können. Ja, und jetzt meiner Meinung nach zu Recht oben in der Oberliga und auch einen sehr guten Kader. Und finde eigentlich, dass die sich da gut festigen können. Mhm. Also ich sehe da andere Mannschaften, obwohl ich das nicht so gut bewerten kann, weil das ja für mich auch Neuland ist. Aber ich sehe Weißenfels da nicht mit unten rumtümpeln eigentlich.
Ich habe in meiner Rechnung den Elversberg-Trainer vergessen einzuberechnen in meiner Formel. Der hat irgendwann zwei schlaue Sätze gesagt. Die beiden ersten Spiele, einmal zu Hause und einmal auswärts, musst du halt immer gewinnen. Das ist eingeplant. Mhm. Hatte ich bei Weißenfels nicht mit eingeplant. Ab nächster Woche geht das anders lang. Ja, nein, also ich glaube schon, dass, also was ich sagen wollte, ist, dass es dieses Jahr ein Luxus ist. Schade, dass Stender jetzt nicht noch mit in der Liga ist.
Ja.
Dann hättest du wirklich relativ viele Spiele in Sachsen-Anhalt, neben den Heimspielen natürlich auch die Auswärtsspiele. Ich glaube, die ist ganz interessant, die Liga. Und ich glaube aber schon, dass weiterhin die Mannschaften aus Sachsen-Anhalt da mit Abstand, mit Abstrichen von Halberstadt und VfL, da Herausforderungen in diesem Jahr haben werden.
Wir kicken. Wir kicken mal, was da so passiert.
Ja.
So, und jetzt hast du ja auch beim Dachbleche 24, der Landespokal im Achtelfinale, hast du jetzt halt deinen alten Club irgendwie, du hast schon gesagt, du freust dich drauf. Das wird, wo ist das, spielt ja in Halle?
Nee,
in Wolfen spielt, Bitterfeld-Wolfen. Na, das wird doch, also was sind das für Emotionen, die du da hast, außer Freude? Da ist doch bestimmt mehr dabei, oder?
Ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn der Kern der Mannschaft, der im letzten Jahr da war, noch da geblieben wäre.
Ja.
Weil dann trifft man natürlich auf die komplett alte Mannschaft, mit der man zusammengespielt hat.
Glaubst du, dass die, wenn die keine Spieler haben, dass die dann da hinkommen, dass sie sich das alle angucken dann irgendwie? Das könnte doch sein, das stell dir mal vor, wenn dann so die ganzen alten Gangmenschen da mit am Rand stehen und schöne Sprüche droppen, das macht Spaß, oder nicht?
Mit Sicherheit macht das Spaß.
Im Erfolgsfall schon.
Im Erfolgsfall schon.
Ist das Spiel schon angesetzt?
Nee, also nicht, dass ich wüsste.
Oh, Bitterfeld wird er wahrscheinlich eh Samstag spielen. Ich glaube nicht, dass die Freitagabend spielen. Haben die ja Flutlicht? Ich glaube nicht, oder?
Nicht auf dem Hauptplatz.
Nicht auf dem Hauptplatz, ja. Die werden es auf dem Hauptplatz spielen. Dementsprechend wird es wahrscheinlich am 3. Oktober samstags ausgetragen. 14, 15, 13 Uhr. Spannend. Zielstellung im Landespokal. VfL Halle ist ja in der Regel immer gut für Platz, also fürs Halbfinale, Viertelfinale oder auch mal Finale. Gibt es da eine klare Zielstellung im Verein oder so klassisch so weit kommen wie möglich?
Ja, das Finale ist auf jeden Fall schon in Planung, beziehungsweise als Zielstellung gesagt. Das ist halt Pokal. Möchte man immer so weit kommen, wie es geht.
Na klar.
Und für uns ist dann halt die Zielstellung nach den Jahren zuvor auch, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen dumm angestellt hat, immer in den entscheidenden Runden, dass man da ins Finale kommt und im besten Fall auch den Pokal holt.
Ja, ich glaube, dieses Jahr wird es nochmal umso schwerer. Ja. In den letzten Jahren war ja immer ein Underdog, für einen Underdog eine Möglichkeit, bis ins Halbfinale zu kommen. Aber in diesem Jahr hast du, glaube ich, bis auf Sandersdorf noch alle Oberligisten dabei. Du hast noch den HFC dabei, logischerweise, der jetzt aber erstmal in Reppichau gewinnen muss. Aber ich denke, das ist zumindest... Muss das funktionieren?
Ja, dann müssen sie erstmal gegen Fortuna klarkommen.
Ja, genau. Aber ich glaube, da ist es, und dadurch, dass es jetzt im Achtelfinale auch nicht ein direktes Duell gibt, Oberliga gegen Oberliga, hast du safe im Viertelfinale, wenn alles normal läuft, irgendwie von 8 Mannschaften, 5 mindestens, die aus der Oberliga-Regionalliga kommen. Und dann wird es schon schwierig, auch für einen Verbandsligisten irgendwie weiterzukommen, als auch für einen Oberligisten, wenn jetzt VfL beispielsweise im auswärts in Halberstadt spielt oder so. Das ist dann immer so ein 50-50-Ding oder 60-40, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Ich glaube, dieses Jahr ist nochmal ordentlich kribbeliger als die anderen Jahre.
Mhm.
So.
Stell dir mal vor, wenn am Ende dann so ein HFC gegen VfL-Duell, wenn das möglich wäre.
Na, ich sag für den Fußball und für den Finaltag der Amateure.
Ja, das ist mega, von der Stimmung her und so, ja.
Bestmöglichste Duell, was Zuschauer angeht.
Mhm.
Sehe ich zumindest so. Tatsächlich. Also ich kann mich erinnern, du hast ja gestern mit Veti gesprochen bei der Auslosung.
Ja.
Ich glaube, damals waren über 10 da.
Hat er gesagt, war ausverkauft. Er hat nach 2 Tagen ausverkauft.
Da war es 12 wahrscheinlich. Ich glaube, da geht 12 rein beim HFC oder 14. Ja, und ich sage, von den Zuschauern her ist das, glaube ich, das interessanteste Spiel. Reinweg von den Paarungen bin ich dann, sagst du, echt emotionslos. Da würde ich mir auch so ein cooles Derby wünschen. So, keine Ahnung, Lok Stendal gegen, keine Ahnung was, oder Halberstadt gegen Wernigerode, was wir auch schon hatten. Da gibt es, glaube ich, auch unglaublich Potenzial hinterher. Ja. Was halt in Sachsen-Anhalt, dadurch, dass der 1. FC Magdeburg nicht mehr teilnimmt, keine Mannschaft mehr oder kein Prestigeduell, was höheres professionelles Niveau hat.
Na, da ist halt Einheit gegen Halberstadt, ist das eine krasse Duell, und VfL gegen HFC ist das andere, oder? Alles andere ist doch nicht so brisant.
Ich glaube, HFC in Weißenfels oder so, das sind auch schon coole Duelle.
Ja.
Weil es halt im Süden ist. Aber ich glaube so, wenn jetzt angenommen, wir spielen jetzt im Finale Stendal gegen Sandersdorf. Ich glaube, da holt es ja die wenigsten mit ab, ja.
Liebe Grüße nach Sandersdorf und auch liebe Grüße zu unseren Freunden nach
Stendal. Ich würde mir das sogar wünschen.
Der Danny meint das nicht so. Der kommt da nur aus der Sicht des Geschäftsführers drauf gerade.
Ja, das ist.
Einnahmen, Umfänge.
Ja, ich glaube so, für den Vibe Amateurfußball am Finaltag der Amateure wäre es richtig cool.
Ja.
Muss halt an einem coolen Ort spielen. Keine Ahnung, ich finde sowas wie Bernburg irgendwie cool. Ich finde das Stadion in Heidensleben cool für den Finaltag. Zeitz hat ein geiles Stadion. Ich glaube, da kannst du so einen Amateurfußball-Vibes holen, aber solange der HFC im Finale ist.
Musst du im Halleschen Stadion?
Ja, nicht unbedingt, aber du musst halt schon Kriterien einhalten, damit es halt für diesen Finaltag der Amateure halt auch dann aussagekräftig genug ist.
Ja.
Aber ja, Pokal ist auf jeden Fall spannend. Achtelfinale steht jetzt an im Oktober. Ich weiß gar nicht, freitags spielt Reppischau gegen HFC. Das heißt, das Fortuna-Spiel wird dann erst in der nächsten Runde ausgetragen oder zum Spieltag der nächsten Runde. Das heißt, du ziehst jetzt erstmal immer noch mal einen Sieger auslos mit. Was nicht so spannend ist.
Ich mag das Stadion in Halle eigentlich gerne. Und wir haben jetzt das, glaube ich, 3 Jahre hintereinander haben wir da irgendwie das veranstaltet. Und da zu arbeiten und so, das ergibt komplett Sinn. Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass ich dann halt so als kleiner Magdeburger Junge, immer wenn ich vorbeigegangen war, dann haben sie hinter einem immer, er ist Magdeburger. So, das hast du immer irgendwie so gespürt, willst es gar nicht irgendwie machen. Ist völlig, ich bin immer zu allen so freundlich hingepurzelt hier und ich habe mit Fußball Gott sei Dank nichts zu tun. Ich bin nur der Handball-Kasper oder sowas. Und so, die sind irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das so ist.
Was ist denn dein Lieblingsstadion in Sachsen-Anhalt?
Ja. Oh. Bernabeu.
Da schwirren mir jetzt so viele im Kopf rum. Ist
das wirklich so?
Also, aber nur Stadien, nicht Plätze, so Stadien. Ich habe so eine Top 5 im Kopf.
Wirklich? Hm. Eine Top 5 der Stadien in Sachsen-Anhalt?
Die mir persönlich gefallen haben.
Okay.
Aber erstmal Erik.
Geht es jetzt um auch jetzt hier Verbandsliga, Oberliga, genau. So mäßig alles?
Genau, alles. Kann auch Landesklasse sein.
Also ich habe jetzt keine Top 5. Ich kann jetzt einfach mal frei rausreden. Ich sage, Bitterfeld-Wolfen hat schon eine sehr gute Anlage.
Hm. Ist bei mir auch dabei.
Ist sehr attraktiv. Ich sage tatsächlich auch, Thalheim ist auch wirklich eine sehr gute Anlage.
Okay, wir machen mal so, Erik, du darfst dich in Sandersdorf, Thalheim und Bitterfeld musst du dich festlegen, weil die sind alle drei irgendwie gleich.
Dann nehme ich Bitterfeld.
Perfekt. Weil die sind, das ist halt phänomenal, innerhalb von 3 Kilometern hast du halt 3 so eine, ich nenne sie Tempel. Weil
warum hätte ich eigentlich aus dem Bauch Sandersdorf gesagt?
Weißt du, was mich in Sandersdorf stört, in Anführungsstrichen? Die Laufbahn.
Ja,
also das Stadion ist cool. Das Stadion ist mega, der Rasen in Sandersdorf.
Mega.
Stadion ist cool, aber so Bitterfeld bin ich bei dir.
Okay.
Was hast du noch?
Stendal.
Safe.
Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich überlege gerade aus der Landesliga, ob mir da irgendwas gefallen hat. Natürlich VfB Gräfenhainchen ist natürlich super attraktiv da. Also da führt kein Weg dran vorbei. Aber auch wie du es gesagt hast, Heidensleben sieht auch sehr gut aus da, war auch immer sehr schön.
Außer die Laufbahn ohne Ball holen.
Ja, also ich bin auch kein Fan von der Laufbahn um einen Fußballplatz drumherum.
Ja, aber Heidensleben hat halt auch einen Leichtathletikverein und das ist halt.
Aber Stadion ist schick.
Also Stadion ist Sender. Wenn wir da hier Kinderfußballcamp hatten oder so und du kommst morgens als Erster da so hin und fährst mit dem Auto und dann klappst du die Tür zu und dann macht das so einen geilen Sound und dann guckst du so über die alles. Also super Anlage, mag ich auch. Riecht gut. Durch die Kiefern, die dahinter stehen und so.
Zuschauertechnisch aber bescheiden.
Warum?
Weil das in Heidensleben.
Weil die da so schwer hinkommen oder was?
Weil das in Heidensleben quasi fast am Ortsausgang liegt, dann im Krankenhaus.
Ja.
Und ich kann mir mal damals sagen lassen, als ich ja gespielt habe, mehr Zuschauer waren bei dem Platz, der weiter im Zentrum liegt. Wenn die da die Reimspiele machen würden, hätten die wohl mehr Zuschauer.
Ja. Die sie damals eigentlich gebraucht hätten, um allein deine Gage zu bezahlen, ja.
Ich war einer derjenigen, der
wenigstens. Ich weiß, was er nicht weiß. Ja? Aber du hast dich an allen orientiert damals, die damit gespielt haben. Die haben dich versaut.
Das stimmt, das Jahr hat mich wirklich versaut.
Wirklich.
Das Jahr hat mich
Wo versaut. Fing an, Danny Piele, der komische Typ zu werden, der er jetzt ist? Das war damals in Heinz Leben. Eins hast du noch offen. Was ist eigentlich mit Salzwedel? Ich mag das auch.
Das Stadtstadion?
Ja.
Ja, habe ich, ja. Ja, habe ich keine Erinnerung dran, habe ich mit 18 mal drin gespielt, so ein bisschen her. Ich hätte noch.
Havelberg finde ich auch gut.
Nehmen wir mal einen Schillerpark in Dessau.
Auch schön, stimmt.
Finde ich, ist eine sehr tolle Tribüne, so ein bisschen rustikal. Ich finde noch gut Barbarastraße, Union Schönebeck. Das hat auch richtig Flair.
Aber sehr weitläufig so, ja.
Nee, das ist Magdeburger Straße. Ich meine
hinten. Ach so, ach hinten, das andere. Ah ja, wo wir gedreht haben. Mhm. Ja, stimmt.
Nee, das ist Magdeburger Straße.
Ach so. Nee, wo wir, da war ich ja allein mit Schule and Friends, deshalb bin ich.
Ja, genau das, mit dieser ganz alten Steintribüne.
Da sind die Kabinen aber nicht besonders cool. Da haben genau. Sie, warte, in einer Kabine, wo sogar ich mich an der Decke stoße.
Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter überlegen. Ja, Bernburg hat auch irgendwie was mit der neuen Tribüne.
Es ist eine schöne Rubrik eigentlich. Ja. Erzählt uns mal was von euren, welches ist für euch das schönste Stadion und warum? Ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben, würde mich freuen. Übrigens, ganz nebenbei könnt ihr noch so eine Glocke klingeln und ja, ach, wir sind einfach zu schlecht für diesen ganzen professionellen Kram. Aber folgt uns trotzdem.
Ja. Jetzt.
Jetzt, und zwar jetzt.
Ja, es ist wirklich spannend in den Stadien. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele, die.
Ist dir noch was eingefallen gerade?
Hast du im Zeitz gespielt?
Ja.
Ist auch toll.
Auch gut.
War ich noch nie, aber soll auch nicht schlecht sein. Auch Weißenfeld so, fand ich auch nicht schlecht.
Weißenfeld finde ich auch gut.
In dem Stadion.
Jessen hat auch eine geile Anlage.
Oh, da war ich noch nie.
Da warst du noch nie?
In Jessen? Nein.
Stimmt, da waren so Schilder drin.
Ich hab diese Region.
Da war deine Sicht, da stand, du kommst hin, dahin.
Ich habe die Region gehasst. Auswärtsspielen, Elster und Piesteritz.
Ja, da fährt man halt ein bisschen, ja.
Das ist halt keine Autobahn und aus Barleben waren das halt immer safe eine oder dreiviertel Stunde.
Was bist du für ein Typ im Bus? Was bist du für ein Reisetyp? Für ein Spieltagsreisetyp? Hast du was dabei? Hörst du Musik?
Ja, doch,
Musik. Isst du die ganze Zeit Nutella-Brote wie ein Mensch, den wir jetzt nicht weiter ernähren werden?
Nee, also ich denke, bei weiteren Auswärtsfahrten ist auch immer was zu essen mit dabei. Standardmäßig Kopfhörer, Musik zu hören. Aber wenn der Bus halt stimmt, dann macht man die auch gerne mal raus und erzählt auch immer die ganze Zeit.
Weil dann Quatsch erzählt wird und so, ja?
Ja, aber ansonsten, ich bin jetzt nicht groß auffallend oder so.
Bist du einer, der eher mal dann vorne dem Fahrer sagen muss, dass er aufs Klo muss oder so?
Nee, der einfach mal irgendwelche Leute anhupen muss. So halt zum Beispiel.
Also.
Ja. Das ist witzig.
Wie fahrt, habt ihr einen großen Bus oder fahrt ihr mit so zwei kleinen oder
mit
drei?
Mit so zwei kleinen
Bussen. Ah, okay. Ja, geil. Weil Danny hat mir ja dann nämlich auch erzählt, dass sie immer noch vorher angehalten haben und auch Spaziergänge gemacht haben, um sich zu aktivieren und so. Macht ihr sowas auch?
Ja, aber aus Halle geht's ja tatsächlich, glaube ich, die weiteste Fahrt wahrscheinlich 2 Stunden 20, 2 Stunden 30.
Mit Sicherheit. Also ich denke mal, die Region Auerbach, Plauen.
Ja.
Das wird schon, werden schon die längsten Strecken sein, denke ich.
Und Rückfahrt? Sixpacks oder nicht Sixpacks?
Nee.
Nee? Kein Bier im Bus zurück?
Ich trinke selber kein Bier, tatsächlich.
Stark. Das heißt, du sitzt dann, wenn es um Kabine ging und so, weil du musst, ich denke an meine internationale Altherrenkarriere, ja. Also hinterher Kabine bedeutet für mich, da stehen mindestens 3 Kisten. Und dann musst du nach 2 Stunden noch eine holen. Das ist bei dir gar nicht.
Ja, 3 Kisten Spezi stehen dann da.
Spezi?
Ja.
Also Zucker oder so ist am Start?
Ja, oder Zero, je nachdem. Okay. Was okay. Man dann nimmt. Ja.
Aber kein Alkohol.
Zumindest kein Bier.
Ah. Das finde ich auch gut. Gleich eine Mische.
Ist das in der Oberliga so, dass man nach
einem.
Nein. Nee, ich wollte gerade sagen, man muss Mische trinken. Das
ist nicht.
Schwierig.
Ich glaube nicht.
Es gibt einen Spieler.
Warum kämpft man sich bis dahin?
Es gibt einen Spieler in der Oberliga, der trinkt nach dem Spiel auch gerne mal einen Kümmerling auf dem Rückweg. Kümmerling mit Bier. Den Namen kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber ich glaube, viele kennen ihn.
Ich kenne einen Verein und Namen von Spielern, da bin ich aus Versehen in der Halbzeit an der Kabine vorbeigegangen und da war die Kabinentür offen. Und da ging eine Flasche Kräuter schon rum in der Halbzeit.
Ja, gut, das war
aber. Und die Namen kann ich aber auch nicht nennen. Das kann ich. Das
lass uns noch mal kurz über deinen aktuellen Trainer reden. Ich glaube, auch relativ jung, seit 2 Jahren im Amt oder 2,5 Jahren und, glaube ich, der Sohn eines bekannten Spielers, richtig?
Richtig.
Schubitice?
Luca Schubitice.
Und der Papa war Profi bei, jetzt muss ich überlegen, bei Aue?
Ja.
Ist das, Schubitice, ist das ein albanischer Name?
Georgier.
Georgischer Name. Ja.
Ja, ich glaube, bei Aue oder bei Cottbus hat er gespielt.
So okay.
Ein kleinerer, windiger, wirseliger Spieler war das damals. Anders gefragt, dein Trainer, was hast du für einen Eindruck? Worauf liegt der Wert? Was ist ihm wichtig?
Also er erfüllt auch auf jeden Fall die menschliche Komponente, die mir sehr wichtig ist. Viele Gespräche mit den Spielern, aber auch taktisch im Training und auch am Spielfeldrand während des Spiels wirklich eine sehr gute Rolle. Geht auf die Mannschaft ein, fragt auch nach, was die Spieler sich wünschen, ist da sehr nah dran. Und das ist so, das sind so Punkte, die mir halt wirklich wichtig sind.
Und Ansprache eher streng oder eher entspannt?
Hat auch schon mal einen schroffen Ton drauf, ja. Aber das ist auch wichtig, das gehört dazu. Ich denke mal, wenn man jemanden sanft streichelt, dann fühlt man sich auch ein bisschen zu wohl. Ja, aber immer situativ. Also er strebt immer nach dem Besten, das finde ich auch gut. Und will das Beste aus uns rausholen.
Wie ist denn das? Wir haben in letzter Zeit so auch mal verdientere Spieler hier gehabt, die dann auch schon mal eine 3 hatten, vorne zu stehen. Und auch noch Trainer und so, die dann alle so einen Eindruck hatten, dass die jungen Menschen im Fußball anders angesprochen werden müssen und teilweise nicht mehr das an Nummer 1 setzen und so ein bisschen, dass man mit denen nicht mehr so sprechen kann, wie die das jeweils erlebt hatten, als sie jung waren und so. Wie nimmst du das wahr? Weil du bist so ein bisschen in der Mitte, glaube ich.
Würde ich auch sagen.
Ja?
Also ich glaube, ich war so, als ich in den Männerbereich gekommen bin, so diese Generation, die auch schon gesagt hat, wie jetzt muss ich den Älteren, dem muss ich gehorchen. Wenn die sagen, hol ein Tor, dann warum muss ich ein Tor holen, wenn du direkt daneben stehst?
Das hast du schon gemacht. Das hast du gemacht.
Na, ich habe es immer so gedacht, also nach den ersten 2, 3...
Also unter uns gedacht habe ich es auch manchmal.
Ja.
Ich darf es mir nicht anmerken lassen.
Aber ich bin tatsächlich jetzt auch schon so, dass ich das, wenn ich jemanden sehe oder weiß, der ist jünger als ich, dass ich da auch schon mal sage.
Aber wie reagieren die drauf? Also sind die dann... Die lassen sich's doch anmerken, oder? Also wir haben so wahrgenommen, dass der ein oder andere Spieler dann auch schon mal sagt, nö, kein Bock und so, und dass man die dann dadurch auch verlieren könnte in der Kabine.
Ja, schwer. Also ich sag mal, bei Halle, da ist das normal und da meckert doch keiner, da sagt keiner groß was. Da ist es aber so, dass auch unter anderem ich da auch selber auch versuche mit anzupacken, wenn natürlich noch jemand fehlt oder wenn es natürlich möglich ist, dann mache ich das auch. Bei Gräfenhainchen war das ganz krass. Da hätte ich das nicht gedacht, dass das so einfach funktioniert. Da sind die jungen Spieler sofort gehüpft. Da musste man eigentlich nicht mal was sagen. Das ist so, was sich jeder eigentlich wünscht von den älteren Spielern, dass man nicht mal was sagen muss.
Okay, meine ich, wo die Fußballwelt noch in Ordnung ist. Da wird ja als 35er noch der Rücken rasiert. Da musst du nicht mal was sagen. Hast du die Show auch gesehen, als das hier bei uns diskutiert wurde?
Das war so nicht. Eine
lustige Show, Gott sei Dank. Die ganzen Namen werden vergessen sein, hoffentlich.
Das ist ja ein jüngerer Spieler, am älteren Spieler den Rücken rasieren.
Unter der Dusche. Und ich wollte das gar nicht glauben, dass es sowas je gegeben hat, aber das ist völlig absurd. Ja.
Aber ich glaube, dass die Zeit vorbei ist.
Glaube ich auch. Aber das
also nicht das, sondern generell dieses autoritäre in Strukturen denken,
ja.
Dass man so sagt, jetzt bin ich 35 und der 18-Jährige muss jetzt das Tor tragen. Das ist ja eigentlich genau das, wo sich die Gesellschaft ja nicht mehr hinentwickeln soll. Sicherlich klare Regeln, aber ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Dass das so ist. Also man merkt es ja an den meisten, wie du schon sagst, Jugendlichen oder 18-Jährigen, die sagen, was für ein Dad von mir, die kennen das ja nicht.
Ja.
Also in der Regel erziehst du ja die Kinder gerade anders und die Jugendlichen werden anders durch die Gesellschaft geprägt, als wo jetzt sagt ein Älterer was, jetzt darf ich nichts sagen. Das wollte ich eigentlich nicht.
Ich hatte den Eindruck, dass ich unserem heutigen Gast, Erik, das rausziehen kann, dass er vielleicht das auch so erlebt jetzt schon und dass er es bestätigen würde, dass es so ist. Aber wenn er sagt, ich freue mich jetzt auch, wenn ich als älterer Spieler was sagen kann, das ist doch total lustig.
Also geht auch schon mit, also so groß ist es nicht mehr, wie es damals vielleicht war. Ja. Das war dann, denke ich mal, noch eine andere Schiene. Unterbewusst ist es immer noch so vertreten, aber halt auch nicht mehr so krass.
Warum hatte ich eben gerade einen Namenshänger? Weil ich nämlich gerade mit meinen Augen hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Namen geguckt habe. Weil wir nämlich jetzt bei einer schönen Rubrik, die donnerstags immer hier stattfindet, angekommen sind. Die heißt... Das FUPA History Quiz.
Mhm.
Die Regeln Wir arbeiten zusammen mit FUPA. Wir kriegen von FUPA immer Statistiken aus allen Regalen, die es da so gibt, und wollen mit unseren Gästen dann auch immer zusammen über eine Sache sprechen, die wir da irgendwie gefunden haben. Also weil FUPA eine wahnsinnig gute Datenbank hat und da wirklich lustige Kleinigkeiten auftauchen. Heute habe ich etwas für euch beide, was so gut zu euch passt wie, also wie die Faust auf dem Eimer, hätte eine mir, nennen wir sie meine Mutter, früher mal gesagt. Top-Torjäger. Mit 30 Buden plus X seit 2010 in der Landesliga. In der Landesliga seit 2010 Top-Torjäger mit 30 Buden plus X.
Landesliga oder Landesligen?
Hier steht in der Landesliga.
Wahrscheinlich alle.
Ja klar, alle. Warte, und ich sage euch nochmal. Ich helfe euch nochmal.
Du hast ja schon verraten, es sind 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, was euch erleichtert, weil 2 kriegt ihr beide relativ gut raus.
Ich kenne 4, würde ich sagen.
Und du?
Also es geht jetzt darum, dass es 7 Spieler gibt, die mehr als 30 Tore in der Landesliga.
Und wer das sein könnte?
Seit wann? Seit 2000?
Seit 2010.
Gute Frage.
Ich glaube auch 4 zu kennen.
Ich kenne 2. Erik Kruckmann und Danny Piele.
Das war einfach.
Wie geht's jetzt weiter?
Das war einfach. Dann würde ich noch sagen, der für mich All-Ever-Torschützenkönig der Landesligen mit ewigem Rekord, Friedrich Reitzig. Fritze Reitzig.
Freunde dürfen Fritze zu ihm sagen.
Fritze Reitzig, der hat 40 Tore geschossen.
Hättest du den auf dem Schirm gehabt?
Nee, den. Okay. Hast du noch einen? Ansonsten hätte ich noch einen. Mindestens.
Bist du noch mal?
Bitte?
Wen hast du noch?
Na, Anton Fink.
Korrekt.
Anton Fink ist auch dabei, stimmt. Wir haben 4.
So, und jetzt müssen wir mal überlegen. Es gab Landesliga Mitte und es gibt auch noch die Süd. Da haben wir bisher gar keinen. 7, ja. Mhm.
Also ich glaube noch 2 zu kennen. Oh, okay. Bin mir aber nicht ganz sicher. Zum einen Tim Knerler, VfB Merseburg.
Ja, der war 2-mal Torschützenkönig.
Aber der steht hier nirgends mit.
Dann hat er vielleicht nicht die 30-Tore-Marke erreicht. Ja. Aber er hatte zumindest, glaube ich, ja. So in der Nähe war es auf jeden Fall.
Ich lass mich mal überlegen. Letztes Jahr war in der Nordanton, davor ist Stassfurt aufgestiegen.
Hm. Ist euch ein Mann namens...
Ja, ich hab einen.
Sag.
Philipp Witte.
Richtig, wollte ich gerade sagen.
Hm. Von Stark. VfB Ottersleben.
Ja. Philipp Witte, jetzt fehlen noch 2.
Na, lass mal kurz in der Süd gucken.
Na, da hätte ich noch 2 Namen.
Sag einen.
Fernando Spremberg?
Nein.
Der hatte weniger bei Rebischow. Das weiß ich, hatte 4 oder 25. Vor 2 Jahren, ja.
Nee, das ist so geil, wie jetzt ihr ja. Das auch im Kopf so habt. Aber das ist völlig irre. Ich habe euch beide morgen schon vergessen.
Ich glaube, es gibt noch einen bei entweder Rebischow.
Also einer hat einen ziemlich auffälligen Namen.
Ja, dann ist es, glaube ich, der, den ich meine. Es ist Zavada.
Richtig. Krass. Michael Zavada.
Ich weiß aber nicht, in welchem Verein der war.
Na, der ist jetzt, glaube ich, bei Eintracht Köthen.
Ja. Der war mal in Bernburg, der war mal in
Thalheim.
Der ist ja jetzt schon die Geschichte. Okay. Einer fehlt noch.
Hey, keine Chance. Wahrscheinlich einer bei irgendwie...
Also ich glaube in der Süd nicht mehr.
Ach, ich würde sagen in der Süd.
Ja. Ich sage euch den Vornamen, ob das dann schon hilft. Simon?
Würde mir noch einer einfallen aus von Nord? Als Garde legen vor...
Das ist der Bayern. Letzte. Also
Simon Bache?
Nee, Simon Kügler.
Nee, das sagt mir auch nichts.
Hast du noch mehr Infos zu Simon Kühler?
Nee, ich habe hier, wenn ich dir die Mail zeige, die ich gekriegt habe, wirst du dich bei dem, der mir die geschrieben hat, beschweren.
Simon Kühler.
Simon Kühler. Wir können ja mal gucken. Warte, Simon Kühler, wir schauen mal.
Es gab nur 7 Stück, die über 30 gemacht haben. Gut, man muss jetzt auch 3 Corona-Jahre auspacken,
ja.
Und 3 ausplanen, als die Mitte noch war. Dann hast du ja nur 14 Mannschaften gehabt oder 13. Mhm. Also da einen... Da 30 Tore zu schießen, ist schwierig.
Simon Kügler, mittlerweile 32 Jahre alt, spielt jetzt, hier steht jetzt ohne Verein, hat gespielt. Wo hat er denn diese Buden gemacht?
Nee, 32 kann nicht sein, wenn wir den kennen. Das kann ja nicht sein.
Und dann ist es ein anderer Simon Kügler. Gibt mehrere. Der hier spielt aber der
Wo hast du jetzt geguckt? Bei FUPA?
Ja. Und der hat beim FC Weißenfels in der Saison 17-18 in der L Süd 32 Tore gemacht.
Stark. Und der ist erst 32?
Ja.
Dann war der, keine Ahnung, da 22.
Keine Ahnung, das ist schon eine Weile her. Und richtig lustig ist, sein letzter Verein ist dann in der Sachsenliga SV Lipsia. Also der ist dann irgendwann weg gewesen. Der war nochmal bei Zeitz.
Ja, Krass.
23, 24 und dann war er weg. Verrückt, oder?
Zeit. Güntersdorf, Zorbo, FC Weißenfeld, 32 Tore.
Boah. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Und der Meister
Pavada? Vor allem war der das zweimal, Stefan.
Siehst du?
Der war 16, 17, mhm. Hat er auch nochmal 30 geschossen.
Und dann hat er wahrscheinlich, dann hat er ja heiratet. Und hat er Kinder gekriegt und dann war es vorbei.
Stark. Und davor ein Mäusewitz.
Ja.
Nicht schlecht. Gute Frage. Sehr, sehr passend.
Ja, und der Zawada hat für Reppichau damals die 34 Bude gemacht. 17, 18.
Reppichau für mich so komplett unterm Radar gewesen. Außer jetzt dann seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Als wir auch mal Spremberg, glaube ich, öfter mal in einer Sendung mit hatten. Der hat ja relativ viele Tore geschossen. Und der Vorname ist halt nicht State of the Art mit Fernando.
Hä? Zawada?
Nee, Fernando Spremberg.
Ach so, ja.
Aber Reppichau, dass die auch schon damals so gut waren? Nicht schlecht.
Wir haben noch eine Anfrage gekriegt.
Schieß los.
Und zwar hat uns Jan Schade geschrieben. Das ist ein Mensch, der eine Freizeit-Alterntruppe hatte. Vielleicht kann uns Alterntruppen,
der kennt sich damit aus. Erik. Irritiert, dass nur noch so eine Anfrage kommt. Liegt das an dir oder bin ich wirklich in diesem Alter?
Erik, was würdest du denn sagen?
Noch
Anfrage. An wem liegt das hier?
Da muss ich mich enthalten.
Vielleicht würdest du dich mal irgendwann wieder rasieren, dann wird's auch besser. Jedenfalls hat er eine Truppe, die heißt FC Waldschloss Hupe. Und auf dem Freiburger Kunstrasen wollen sie uns zu einem gepflegten Kick einladen. Vorher sollen wir irgendwie einen Podcast aufnehmen. Und man würde hinterher unter Umständen, also du trinkst ja auch kein Bier, oder?
Mm-mm.
Dann trinken wir hinterher gleich mischen. Ist doch mega. Dann kommt Erik auch.
Freiburg im Breisgau oder Freiburg?
Nee, Freiburg. Freiburger Kunstrasen. Müssen wir mal fragen. Vielen Dank, Jan. Du hast noch eine andere Anfrage, die ist uns ein bisschen durchgerutscht. Das tut mir leid. Aber ja, Danny, was sagst du? Er hat keine richtige Idee, aber ist sowas mal möglich, dass wir eine Folge von außerhalb machen? Im Bild ist es dann schwer, also mit Kameras und so. Einfach mit dem Podcast dahin fahren und nur eine Hörfolge machen, ein paar Fotos schießen, dann hinterher noch ein bisschen kicken und große Fresse haben, ist doch gut.
Freiburg ist auch relativ weit weg, ja.
Ja, gibt's gute Hotels.
Müssen wir drüber nachdenken. Kann ich
Boah, das ist so gemein. Sag doch einfach ja irgendwann.
Ja, das machst du ja immer. Und ich bin aber ein verbindlicher Typ.
Ja.
Ja, aber ich würde es dann halt gerne noch machen. Aber wenn du dann immer sagst, ja, machen wir, und dann kommt es nicht zustande, ist ja auch unseriös.
Nee, es kommt auf jeden Fall zustande. Wenn wir kicken können, dann fahren wir doch einfach hin.
Ja, na, weißt du, wo Freiburg liegt?
Nicht aus dem Kopf.
Unter Naumburg.
Ja.
Südlicher von Naumburg.
Das ist quasi fast, keine Ahnung, was ist das, Thüringen, Sachsen?
Nee, ist genau an der Grenze zu, also im Dreiländerdreieck, ja. Und da gibt's Weinberge.
Dreiländerdreieck ist aber drei witzig.
Ja,
ich habe noch, also, jetzt ist immer Fun-Frage. Wie könnte ein Dreiländer-Viereck aussehen?
Das Geistige kommt hier zu kurz.
Dafür bin ich da. Gut,
Erik, haben wir noch irgendwas vergessen gerade eigentlich? Gibt es eigentlich irgendwas, was man über dich, was kein Schwein über dich weiß? Irgendwas Geheimes, was du vor dem Spiel machst oder danach? Oder was deine geheime Superkraft auslöst? Oder hast du ein Mantra im Spiel, wenn du denkst, oh, ich muss mich jetzt irgendwie straffen oder sowas?
Nee, so krass nicht. Aber das Einzige, was vielleicht noch nicht gelistet ist, auch bei Fußball, ich war ja mal ein halbes Jahr nicht da. Da war ich einfach verschollen. Da war ich in Amerika und habe da auch Fußball gespielt, tatsächlich, in der Zeit, wo ich bei Bitterfeld war. Das ist vielleicht das Einzige, was man nicht aus Fußball rauslesen kann.
Hast du da so ein Schuljahr gemacht?
So ein Stipendium, ja.
Stipendium, okay. Und wo warst du da?
Da war ich in Missouri.
Okay. Und wie hieß dein Verein?
Crowder College war das damals.
Okay. Haben die nicht immer so krasse Namen mit Torpedo oder Adler oder irgendwas drin?
Ja,
oder?
Das sind, glaube ich, die Freizeitligen dann eher.
Ach so, okay.
Die sich dann auf dem Sonntagskick treffen. Die haben dann ganz verrückte Namen und treffen sich dann aber mit Borussia Dortmund-Trikots und alles sowas.
Stimmt das? Also alles, was ich immer höre vom amerikanischen Fußball, ist, dass jeder Freizeitkicker dort 1000% fitter ist als in Deutschland, weil die ein ganz anderes Fitnessverständnis haben und das alles, was die da fußballerisch machen, immer über die wahnsinnige Körperlichkeit kommt.
Ganz wenig Taktik und Technik, sehr viel Laufen und Körperlichkeit.
Also quasi im Prinzip American Football bloß mit Fußballregeln.
Genau.
Wirklich?
Ja.
Und das ist flächendeckend so zu beobachten oder was?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast natürlich in den höheren Colleges, wo man dann mal zuguckt oder wo man auch selber spielt, siehst du dann natürlich auch, dass da auch mehr Taktik und so mit drinne steckt, aber die physische Komponente ist da wirklich verrückt. Also wie oft wir Training ohne Ball gemacht haben, Mag ich gar nicht zu zählen.
Danny, Memo an mich, niemals nach Amerika zum Kicken. Bitte nur Burger putzen und...
Lief das über einen Kontakt oder hast du in die Intensivbewerbung und fertig?
Nee, das lief über eine Agentur, die ich damals über einen Mitspieler aus Bitterfeld-Zeiten bekommen habe. Hab mich da angemeldet, so eine Chancenauswertung gemacht, wie meine Chancen stehen würden. Und da gab es dann verschiedene Pakete, die man abschließen konnte, inwieweit man da Hilfe bekommt. Und dann hat man Vorspielen gehabt. In Frankfurt war das damals. Da musste man dann hinfahren. Und dann musste man da vorspielen. Und dann war da
Campus in Frankfurt oder was?
An
DFB-Campus?
Na, nicht Eintracht Frankfurt, sondern das andere.
FSV.
Genau, ah, okay. Das war das. Und da haben wir dann vorgespielt. Das wurde dann live übertragen nach Amerika. Es waren auch Coaches vor Ort, die wurden dann eingeflogen. Hört sich alles sehr professionell an.
War es auch?
Hat sich nicht so angefühlt als Spieler jetzt, aber so für Außenstehende war das schon so ein kleiner Augenhingucker.
Und konntest du die da nach Meppen schnicken, als du dann da warst? Oder hast du dich nicht abgehoben von
denen? Ja, ist natürlich, wenn du da mit 10 anderen auf dem Platz stehst, die du gar nicht kennst, die natürlich auch das Ziel haben, da gesichtet zu werden, da ist natürlich nochmal, stehe ich vorm leeren Tor und habe einen Mitspieler mit, dann schieße ich den natürlich selber rein, anstatt rüberzulegen. So denken dann halt viele oder machen auch viele. Da musst du natürlich auch ein bisschen auf dich selber schauen, um zu gucken, dass du halt...
Ich meinte da vor Ort, schaust. Dann bist du da aus der Masse dann rausgestochen beim Fußballspielen, oder?
Nicht groß, nö.
Okay. Nee. Geld haben sie dir auch nicht angeboten?
Nee.
Du musstest sogar wahrscheinlich bezahlen?
Ja.
Ja, ja. Hast du irgendwas mitgenommen von da? Was gelernt? Irgendwas, was dir das...
Also für mich selber privat bin ich sehr selbstständig geworden, zumindest selbstständiger als vorher. Das auf jeden Fall. Und natürlich durch die Körperlichkeit dort habe ich gemerkt, dass das auch wichtig sein könnte, auch für das Spiel hier in Deutschland, dass man nicht nur Taktik und Technik macht, sondern sich auch ein bisschen mit seinem eigenen Körper beschäftigt und da auch nicht zu wenig machen sollte.
Und bewusst provokant und populistisch befragt, sind die Amis, haben die so einen Schuss, wie uns Trump glauben lässt?
Auf was bezogen?
Auf alles.
Ja, die sind nicht ohne. Also... fußballerisch als auch privat, da guckt man dann manchmal und sagt sich, okay, hätte ich so nicht gemacht. Aber wenn das hier so normal ist, dann okay, dann ziehe ich da halt mit.
Was meinst du? Also wenn man drüber spricht.
Oh, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, so, okay. Aber das ist halt einfach die Art und Weise, wie die selber drauf sind.
Hast du ein Thanksgiving mitgemacht in deiner Zeit, als du da warst?
Wir waren ja auf einem Dorf, also ich habe auf dem Studiencampus gelebt mit anderen zusammen aus der Mannschaft und das war halt auf so einem Dörfchen. Und da waren wir Thanksgiving bei der Bürgermeisterin.
Mega.
Vor Ort eingeladen, ja.
Das ist geil, das spinnen die wirklich, cool. Oder? Also, ja. Weil das kann man in Deutschland keinem erzählen. Hast du das schon mal in Amerika mitgemacht? Das kannst du keinem erzählen, egal wo du...
In den dreimal, achtmal, den ich da war, nein.
Danny hat sich seinen ersten Amerika-Aufenthalt, hat er sich so ausgesucht, dass er ein tolles Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft angucken konnte, kürzlich. Hat sich richtig gelohnt. Nee, also da spinnen die halt wirklich, oder? Das kann man keinem erklären, weil man sagt immer, auch bei uns, Weihnachten sind die Tafeln so voll oder so, aber was bei denen dann da aufgetischt wird und was da alles steht und was für Rituale, die haben richtig einen am Rennen. So, das ist krass. Das war schön.
Was feiern die da eigentlich?
Das ist das Erntedankfest auf Amerikanisch.
Ist ja dann jetzt bald wieder.
Ja, ab nach Amerika, komm, in deinem, du hast doch jetzt, hast du nicht in Burgen Privatfliegern zu stehen?
Naja, erstmal nur ein Balkon. Der Flugplatz wird neu gebaut.
Ist es wirklich so schlimm, wie ich es manchmal glaube, dass die Leute Danny so scharf beobachten und so? Nee, oder? Der gilt doch als einen Netten.
Ja, gut, dass wir das hier besprechen. Kannst du ja alles sein.
Weil ich lasse ja, weil ich immer ständig auch angesprochen werde und dann sagen sie wieder so, bestell mal deinem Danny das, mein Danny. Und dann sind, wieso mein Danny? Ich bin doch nicht sein Bewährungshelfer. Was ist denn da los? Und haben wir das doch auch mal erklärt? Hast du noch was an Erik?
Ja, vielleicht eine abschließende Frage. Gab es denn mal die Ambition Richtung NLZ zu schauen bei dir? Also bei dir im Einzugsgebiet wahrscheinlich eher Richtung HFC?
Ich hatte mal ein Probetraining gehabt, das war aber eher durch private Personen organisiert. Also nicht, dass der Verein auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier, trainier mal mit. Wir haben dich da und da gesehen. Ich hatte auch damals in der Köthenzeit noch DFB-Stützpunkt-Training. In Sandersdorf war das damals. Da war ich dann auch. Ja, und dann hieß es halt vom Trainer damals, ich glaube Gilbert Hernandez war das zu dem Zeitpunkt, meinte dann zu mir, dass ich... vielleicht bei uns in der Umgebung zu einer Mannschaft geht, die vielleicht eine Liga höher spielt, um da nochmal neue Dinge zu lernen. Das war dann in dem Fall Sandersdorf-Thalheim. Genau. Sonst war da nie irgendwie die Möglichkeit. vielleicht damals in Köthen noch bei so Kleinfeldturnieren, wo man wirklich sich noch überhaupt keinen Kopf über sowas gemacht hat. Da hat das aber meine Mama dann abgewunken. Die meinte dann, ich bekomme zu dolle Heimweh. Und deswegen war das dann ganz schnell erledigt.
Das ist geil, wenn deine Mama das von vornherein festlegt, das ist geil.
Ohne mir Bescheid zu geben, ja. Aber ich finde es gut, wie es so gekommen ist, dass es auch so geblieben ist und dass ich in der Richtung im Fußball wachsen konnte und nicht in so einem NLZ war.
Wir haben noch ja nicht gefragt, hast du eigentlich eine Lieblingsmannschaft in Deutschland, so wo du Fan bist?
Mhm.
Wer ist das?
Bayern 04 Leverkusen.
Okay.
Und das nicht erst seit dem Jahr, seitdem die Meister geworden sind.
Ich sag seit Michael Ballack.
Nee, auch nicht.
Dimitar Berbatov?
Auch nicht.
Warte, einen habe ich noch, weil Hans-Jörg Butz so gut Elfmeter schießt.
Nee, auch nicht.
Wie wird man denn Leverkusen-Fan? Da brauchst du viele Tabletten.
Nee, das hat tatsächlich alles mit Florian Wirtz angefangen. Das ist auch mein Lieblingsspieler.
Du bist ja so jung.
Ja, ich bin noch die Generation.
Aber der ist auch erst 20, oder? 22?
Ja, das ist der, weiß ich nicht. So alt wie du, oder?
Nee. Als Fan müsste ich das ja eigentlich wissen, aber der ist jünger.
Ist 2,23 und spielt, der hat ja auch nur 4 Jahre in Leverkusen gespielt. Die haben ihn ja von Köln weggeholt, da gab es ja übelst Beef, weil eigentlich haben die ein Abkommen, dass man sich nicht die NLZ.
Weil der da noch gar nicht frei nicht laufen konnte, so jung war der.
Nee, der war B-Jugend, glaube ich.
C-Jugend. Okay.
Ja, krass.
Aber ich habe einen Kumpel in Leipzig, so ein richtig verrückter Musiker, der ist auch schon seit den 80er Jahren Leverkusen-Fan.
Ich finde das bemerkenswert. Ich habe auch einen guten Freund, der ist auch Leverkusen-Fan, das hat den Ballack begründet, der ist aber so alt wie ich. Also Leverkusen ist halt schon eine wilde Nummer.
Ja. Wenn ich da vorbeifahre, wenn du an diesem Stadion da vorbeifährst, das sieht so ulkig aus. Das ist so wie so eine Salatschale zwischen zwei Autobahnen. Das ist wirklich verrückt, ja.
Also richtig Fan heißt, du sympathisierst oder fährst du auch ein Stadion?
Wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich auch gerne öfter da sein, tatsächlich. War ich noch nicht so oft, weil es halt einfach auch aufgrund des Fußballs und private Sachen halt einfach manchmal nicht hergibt. Aber wenn die Möglichkeit besteht, ich bin zum Beispiel auch jetzt letzten August war ich in London und habe mir da das Vorbereitungsspiel Chelsea gegen Leverkusen angeguckt. Also da bin ich auch vertreten gewesen.
Chelsea, da ist nicht viel Schönes zu sehen.
Das Stadion catcht mich.
Deswegen
es ist halt einfach leider auch richtig teuer gewesen. Das Stadion in Chelsea?
Stamford Bridge, eines der ältesten Stadien.
Naja, aber die haben noch da richtig Geld reingesteckt.
Die neue ist auch nicht.
So weit bin ich nicht.
Also eines der legendärsten und altwürdigsten Stadien.
Der musste doch, wie hieß er, Abramovic hieß der, oder? Ja. Der musste das doch abgeben irgendwie?
Der ist ja komplett raus, also offiziell.
Ja. Oh, Danny weiß mehr. Also bei den Typen mit viel Geld weiß Danny immer richtig Bescheid.
Meine Lieblingserinnerung an Leverkusen ist das Champions-League-Finale, warte, lass mich mal lügen, da warst du gerade geboren, 2002. Oder 2004, als Zidane
diesen Volley
nimmt, halb links Flanke, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich Roberto Carlos, und Zidane nimmt den quasi aus der Höhe irgendwie.
Aus 18 Metern.
Mit seinem linken Fuß.
Mit dem linken Fuß und dann oben ins Happen.
Dann kommt irgendwie unentschieden. Und
das war ein Finale, das war Finale, Finale Champions League, genau.
Da war eine bernstarke Leverkusen, wirklich Spaß gemacht hat.
Wie heißt er denn, der Mann, der dahinter, Rainer Kallmund, der jetzt so, der erst ganz groß war und jetzt ganz schlank ist. Ja. Irgendwie, der übrigens, also habe ich gehört, einen nicht unbeträchtlichen Anteil daran hat, dass es beim FC Magdeburg so gut gelaufen ist mit den beiden jetzt nicht mehr existenten Trainer und Sportdirektor. Mit dem Präsidenten hat er angeblich so ein paar Verbindungen und der hat sich da immer Rat geholt und hat so ein paar Sachen. Ja. Das wusste ich auch nicht, das ist auch so. Ich weiß gar nicht, ob sowas schon mal irgendwo erzählt wurde, aber das ist wohl. Und der ist auch einer von denen gewesen, der die ganzen DDR-Spieler als erstes irgendwie rübergeholt hat.
Also ist Leverkusen ein sympathischer Verein, kann man das festhalten? Ich würde sagen, auf jeden Fall kein unsympathischer.
Na, grundsätzlich ist immer, seitdem wir jetzt Erik kennen, muss es ja ein sympathischer Verein sein, weil Erik jetzt hier den Sympathiefaktor von uns beiden maximal vergrößert hat. Ist auch nicht schwer, sagen jetzt einige, aber.
Aber was bist du denn in der Bundesliga eigentlich für ein Fan? Da haben wir noch nie drüber gesprochen.
Bundesliga?
Hm?
Das habe ich immer bewusst auch vermieden. Also, ich hatte, das ist klar, weißt du es doch. Du weißt es, du warst dabei. Was war das erste Spiel, wo ich aufbleiben durfte und wo ich das Finale des Pokals der Landesmeister sehen durfte?
Barleben auswärts im Plauen?
Das war das Spiel, wo Felix Magath dieses 1-0 macht.
Da bist du Hamburg-Fan.
Und ab dem Moment hat der HSV mich gefunden und die ganze Westverwandtschaft hat mir immer so Tassen vom HSV geschickt und so weiter. Und mein Papa war Bremen-Fan und da haben wir uns zu Hause sogar zu DDR-Zeiten immer schon bekakelt. Aber das ist eingeschlafen und dann auch immer weniger geworden und ich habe da jetzt keine großen, in Deutschland habe ich keine großen, seitdem ich dann Arsenal für mich entdeckt habe, ist gucke ich Bundesliga wenig. Da finde ich zweite Liga geiler und den, wie ich hier in dieses Amateurding reingestolpert bin, finde ich tausendmal spannender und irgendwie emotionaler und näher und so. Du hast halt sehr oft das Wort Nähe benutzt und das kann ich nur unterstreichen. Also es macht so einen Spaß, auf die Plätze zu gehen, dazu zu gucken, die Nachwuchsarbeit, irgendwie Frauenfußball, dann halt so einen Typ wie Erik kennenzulernen. Das ist einfach, weiß ich auch nicht, das berührt mich mehr als auf die Ergebnisse. Ich glaube, ich gucke an manchen Wochenenden nicht mal auf die Ergebnisse. So, aber ja, HSV, und das habe ich bis jetzt immer versucht zu vermeiden. Du weißt, weil ja auch der eine Vizepräsident ja auch HSV-Fan ist.
Danke für diesen Einblick in die vorchristliche Zeit.
Es tut mir leid, ja. Aber warte, es gab
74, 80?
82, 83, glaube ich was.
Da war an mich noch nicht zu denken.
Ja, aber du saßt neben mir, als ich das Felix Magath gesagt habe.
Ja?
Ja, und der mich dann so angeguckt hat, schon wieder so einer, der von meinem Tor damals erzählt hat.
Folge 191, also was soll ich mir noch alles merken?
Ja. Staffel 1, Folge 191.
Ja, krass. Ja, aus meiner Sicht, Erik, haben wir eigentlich alles beleuchtet.
Ah, internationaler Verein. Hast du einen internationalen Verein?
Eigentlich nicht.
Internationaler als Leverkusen geht ja auch kaum.
Das stimmt.
Musste
machen. Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.